Das gleiche in Grün Weekly am 10. April 2026. So, liebe Leute, Ostern ist vorbei. Ich bin wieder da aus dem Osterurlaub. Ich bin sehr entspannt, sehr relaxed und freue mich auf die heutige Folge Weekly, die wir aufnehmen. Und fange direkt an mit der Frage an Moritz. Was hast du mitgebracht?
Ich habe fleißig Themen gesammelt und das erste ist eine Studie von Reuters, eine neue Studie zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist eins dieser PDFs, für die man alle seine Daten eintippen muss, um das zu lesen. Das liebe ich ja. Ich habe das gemacht, damit ihr das nicht machen müsst. Und ich habe dann gestern auch direkt zwei Werbemails bekommen, bevor ich mich dann wieder abmelden konnte, was natürlich eine weitere Bestätigungsmail nach sich zog. Naja, Reuters hat also seinen jährlichen Sustainability Reporting and Data Management Outlook veröffentlicht. Mittlerweile in der vierten Ausgabe, wenn ich das richtig übersehe. Befragt wurden rund 700 Nachhaltigkeitsfachleute weltweit, die aktiv mit Nachhaltigkeitsberichterstattung befasst sind. So ganz grundsätzlich erstmal das Finding, obwohl das politische Umfeld für Nachhaltigkeitsberichterstattung zuletzt, sagen wir mal, alles andere als stabil war, haben 72% der Befragten ihre Berichterstattung im vergangenen Jahr weder reduziert noch aufgeschoben. Die Studie interpretiert das so als Zeichen, dass das Reporting in vielen Unternehmen inzwischen einfach strukturell verankert ist und nicht mehr bei jedem regulatorischen Gegenwind direkt zur Disposition steht. Ein weiteres Thema der Studie, Scope 3. Beim Scope 3 Reporting gibt es den größten Sprung seit Beginn der Studie. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen berichten inzwischen über Scope 1 bis 3. Das ist ein Anstieg um 9 Prozentpunkte in nur einem Jahr. Zwei Drittel planen, das innerhalb von 3 Jahren auch mit externer Prüfung zu tun. Das Hauptproblem dabei ist, wenig überraschend, die Datenbeschaffung aus der Lieferkette. Weiteres Thema, das Excel-Problem. 63% der Unternehmen speichern ihre Nachhaltigkeitsdaten nach wie vor primär in manuellen Systemen oder Tabellenkalkulationen, also Excel und Co. Im Vorjahr waren es 57%, der Anteil ist also gestiegen und nicht gesunken. Die Studie, natürlich verändert sich das Sample, also wollen wir nicht zu viel reininterpretieren, aber die Studie kommt so zu dem ernüchternden Schluss, dass die geplanten Investitionserhöhungen, das hat man nämlich auch gefragt, wie viel mehr wollt ihr eigentlich da reinstecken nächstes Jahr? Das sind so 11-20%, dass sie wohl nicht ausreichend sind, um da diese Software-Infrastruktur-Lücke zu schließen. Auch beim Thema KI dämpft die Studie überzogene Erwartungen. Ein Drittel der Befragten sagt, sie setzen KI bereits operativ ein, aber zu 53% dieses ein Drittels hauptsächlich für das Schreiben von Texten und Narrativen. Die eigentlich wertvollen Anwendungsfälle, zumindest positioniert die Studie das so, also automatisierte Emissionsberechnung, Lieferketten, Datenanalyse, Szenario-Modellierung, whatever, das machen nur 15-16%. Also KI poliert eher, als wirklich den Maschinenraum zu übernehmen. Aktuell in dieser Umfrage. Und schließlich noch so ein Regulierungsausblick. Nur 26% der CSRD-pflichtigen Unternehmen haben die Richtlinie bereits umgesetzt. Das sind deutlich weniger als das, was letztes Jahr berichtet wurde, die dies machen wollen. Das waren nämlich 40%. Die waren von einer fristgerechten Umsetzung ausgegangen. 14 Prozentpunkte haben gar keinen Umsetzungsplan bisher. Schon interessant, was bei der Berichterstattung geht und was nicht. Und auf welchen Softwarelösungen das noch immer hauptsächlich basiert. Und jetzt erzählt uns Timo Landner, wo, um welches Thema sein Kopf sich gedreht hat in seinem Urlaub.
Genau, ich habe Moneymaker, die Doku von Celine Flores Villas geguckt. Nein, ich schaue in ein fragendes Gesicht. Nein, ich habe eine Studie mitgebracht. Ich habe eine Studie mitgebracht von dem uns sehr wohlbekannten Südwind-Institut. Moritz, du erinnerst dich, in Folge 29 hatten wir Irene Knoke zu Gast, das ist auch schon 2 Jahre her, wo wir über Menschenrechte in den Lieferketten gesprochen haben. Eine, wie ich immer noch finde, viel zu unterrepräsentierte Thematik. Diese Studie vom Südwind-Institut, die ich heute vorstellen möchte, nennt sich Swipe, Sell, Sustain. Eine Diskussion des Secondhand-Booms aus globaler Gerechtigkeitsperspektive und wurde im Februar diesen Jahres veröffentlicht. und kann im Grunde irgendwie aus meiner Sicht als Ergänzung unserer Weekly-Sonderfolge aus KW9 verstanden werden, die wir im Rahmen unserer Retourenwoche mit Aline Mulik vom BVH gemacht haben. Denn dort haben wir mit ihr den Retouren-Summit und die Recommerce-Studie vom BVH besprochen. Und Link dazu packen wir natürlich auch in die Shownotes. Diese Südwind-Studie befasst sich ebenfalls mit dem Thema, beziehungsweise eigentlich mit Secondhand im Allgemeinen, und erweitert aus meiner Sicht die Ergebnisse aus der BVH-Studie. Vor allem haben die Autorinnen der Südwind-Studie ein wenig kritischer auf globale Lieferketten geschaut. Kleiner Disclaimer, diese beiden Studien werfe ich in einen Ring irgendwie, in einen Topf sozusagen. Es war nicht die Intention der Südwind-Studie, die BVH-Studie in einigen Punkten zu ergänzen oder gegebenenfalls auch sogar zu korrigieren. Ich habe jetzt beide Studien übereinander gelegt und in einigen Dingen verglichen. So, der globale Markt für gebrauchte Kleidung wird für 2025 auf rund 220 Milliarden Euro geschätzt und er wächst deutlich schneller als der klassische Bekleidungsmarkt. Klingt erstmal nach einer Erfolgsgeschichte für die Umwelt, oder? Die Autorinnen vom Südwind-Institut sagen, ja, Secondhand ist wichtig, aber es ist nicht die alleinige Lösung und da schauen Sie auch jetzt genauer hin. Ich teile das nun in zwei Teile. Was Südwind zusätzlich liefert, ist das eine, also die Studie. Und das zweite, der zweite Teil ist, wo Südwind die BEVH-Logik ein wenig korrigiert, relativiert, vielleicht sogar widerspricht. Also fangen wir an. Zusätzliche Erkenntnisse gegenüber der BEVH-Studie. Erstens, sagte es bereits, es ist ein globaler Blick statt eben der Deutschland-Europa-Fokus. Südwind nimmt Secondhand-Exporte nach Ghana, Uganda, Pakistan und so weiter und deren Müll- und Marktfolgen in den Blick. Beispielsweise stellen sie heraus, dass ca. 17 Kilogramm CO2 pro Kopf und Jahr durch Exportkleidung durch den Transport halt entstehen in diese Exportnation. Dann Arbeitsrechte entlang der ganzen Kette. Statt nur auf Jobs zu schauen, betont Südwind auch Zwangsarbeit, Kinderarbeit und prekäre Arbeitsbedingungen in Produktion, Recycling und Paketlogistik. Secondhand-Apps sind nicht automatisch fair, weder fürs Klima noch für die Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Drittens, Just Transition-Rahmen statt eben nur Circular Economy. Südwind fordert explizit eine gerechte Transformation mit Umverteilung von Macht und Mehrwert, existenzsichernde Löhne, starke Gewerkschaften, Mitsprache in Produktions- und Importländern und eben nicht nur Effizienz und Wachstum im Recommerce-Bereich. Dafür, und das arbeiten die Autorinnen auch nochmal heraus, müssen aber auch Menschen aus Produktionsländern und aus den Regionen, in denen unsere Altkleider landen, mit am Tisch sitzen, wenn neue Regeln entworfen werden. Ein wichtiger vierter Punkt, den ich ganz interessant finde, soziokulturelle Dimension eben von Secondhand. Secondhand-Plattformen werden als Räume für queere, kreative, politische Selbstpositionierung beschrieben und als Chance für Menschen, die vom linearen Modesystem ausgeschlossen sind. Und was die Südwind-Studie eben auch noch macht, ist der letzte Punkt, wir haben eine schärfere politische Forderung, so würde ich es mal formulieren, denn Südwind geht da viel weiter als der BEVH. Für Südwind ist es wichtig, Überproduktion nicht nur anzusprechen, sondern eben auch aktiv zu stoppen, Werbung für Fast Fashion einzuschränken, erweiterte Herstellerverantwortung mitsamt Finanzierung von Renaturierung in Importländern und konsequente Lieferkettengesetze einzufordern. Das sind alles erweiternde Perspektiven. Kommen wir nun zu dem Punkt, wo Südwind zu einem etwas anderen Ergebnis kommt als die BVH-Studie. Da habe ich drei herausgearbeitet. Das erste ist der Rebound-Effekt. Die BVH-Studie erklärt ebenfalls natürlich den Rebound-Effekt im Zuge von Recommerce. Denn die Studie sagt, für Secondhand-Produkte wären 60-80% weniger CO2-Äquivalente pro Artikel gegenüber Neuware angegeben. Zusätzlicher Transport wird als nachrangig eingeordnet, der in der Regel deutlich umweltfreundlicher ist. Rebound-Effekt wird in der Studie erwähnt. Originalzitat: Einsparungen können in zusätzlichen Konsum reinvestiert werden und den Effekt mindern. Südwind dreht den Fokus jetzt ein bisschen um, denn die sagen, Rebound ist zentral und eben nicht in irgendeiner Art und Weise marginal. Viele Secondhand-KäuferInnen konsumieren mehr Teile pro Monat als reine Neuware-KäuferInnen. 2,28 im Vergleich zu 1,86 Artikel pro Monat. 35% der KäuferInnen investieren das gesparte Geld direkt wieder in weitere Gebrauchtkäufe. Und das ist dann der berühmte Rebound-Effekt. Wir denken, wir handeln nachhaltig, konsumieren aber in Summe mehr. Südwind betont, Produktion verursacht 72% der Umweltbelastung eines Kleidungsstücks. Deshalb zählt die tatsächliche Nutzungshäufigkeit pro Teil und nicht nur eben, ob es Secondhand ist. Der BVH rechnet mit Substitutionseffekten. Ein Secondhand-Artikel ersetzt einen neuen. Südwind zeigt, dass in der Praxis oft mehr konsumiert und weniger getragen wird und dass der ökologische Vorteil damit teilweise oder vielleicht sogar komplett verpufft. Der zweite Punkt ist die Überproduktion. Bei der BVH-Studie wird Recommerce als starker Hebel der Circular Economy dargestellt. Verlängerte Produktlebenszyklen, Ressourcenschonung, Abfallvermeidung, Beitrag zu Klima- und Umweltzielen verbunden mit einer Forderung nach politischer Förderung. Südwinds Position ist da sehr deutlich. Secondhand ist kein Feigenblatt und keine Lösung für Überproduktion. Ohne zusätzliche Maßnahmen ersetzt Secondhand die Fast-Fashion-Industrie eben nicht, sondern ergänzt sie und bietet ihr einen legitimierten Kanal für verschwenderischen Überschuss. Es wird seit Jahren zu viel Kleidung produziert. Secondhand verlängert bisher eben nur die Lebensdauer und zirkulierende Masse, statt die insgesamte Masse zu reduzieren. Und ohne harte Eingriffe in Überproduktion und Geschäftsmodelle ist Secondhand nur ein Verlängerungskabel und eben kein Ausschalter. Der dritte Punkt, den ich anfügen möchte, Exportemissionen. Ich habe es vorhin schon angeteasert. Der ökologische Blick bleibt stark national-europäisch bei der BVH-Studie. CO2-Fußabdrücke und Einsparungen werden aus Perspektive der hiesigen Nutzung und Produktion bewertet. Export- und Entsorgungsfolgen in Drittländern kommen dort nicht vor. Südwind zieht die globale Bilanz. Massenhaft minderwertige Ware, die hier als unverkaufbar gilt, landet auf den Secondhand-Märkten in der Welt, beispielsweise in Ghana, Uganda oder Pakistan. Und dort entstehen Abhängigkeiten, zerstörte lokale Märkte und vor allem eine Müllkrise, die berühmten Müllberge auf den Deponien. Südwind inkludiert in der Studie die externalisierten Emissionen und Müllprobleme des Exportgeschäfts. In Summe, wie ich finde, ist das eine tolle Ergänzung zur BVH-Studie, weil sie eben nicht an der, ich sage jetzt mal, Grenze stoppt und eben die globalen Lieferketten untersucht. Auf individueller Ebene, und das soll mein Abschluss jetzt sein, heißt das, und das stellt die Studie auch nochmal heraus, Secondhand ja, definitiv, aber eben bedarfsorientiert. Soll heißen, kauf nur, was du wirklich trägst und trage es so oft wie möglich. Wenn möglich, lokale Secondhand-Läden, Kleidertauschpartys, Flohmärkte nutzen, das spart eben genau diese Versandemissionen und stärkt die lokale Wirtschaft und immer auf Qualität achten, soll heißen Naturfasern und Monomaterialien.
Das BAFA blutet aus. Table Briefings berichtet über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA am Standort Borna. Wofür ist das zuständig, Timo?
Keine Ahnung. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Was, wirklich nicht?
Nee.
Für die Einhaltung des Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Kontrollgesetzes. Kannst mal sehen. So, wie effektiv diese Behörde noch arbeitet, beziehungsweise überhaupt arbeiten kann, ist wohl zunehmend fraglich. Dem Bericht zufolge berichten Insider aus dem BAFA selbst, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Behörde still und leise ausbremst. Nebenbei übrigens, googelt Timo nach BAFA, kann ich genau sehen. Qualifizierte Mitarbeitende verlassen das Amt und werden offenbar nicht ersetzt. Wer bleibt, soll alte Fälle schnell abschließen und neue Beschwerden möglichst gar nicht erst aufnehmen. Und laufende Verfahren werden zunehmend auf bloße Audits reduziert, bezahlt von den Unternehmen, die eigentlich kontrolliert werden sollen. Das ist ja eher so ein Vorgehen, was in der Vergangenheit nachweislich wenig bewirkt hat. Ein Eindruck davon liefert laut des Berichts, und ich habe es verifiziert, das aktuelle Organigramm der Behörde ist vor ein paar Tagen geupdatet. Die Vizepräsidentin leitet die LKSG-Abteilung kommissarisch. Die Leitungsstellen zweier Unterabteilungen sind auf unbestimmte Zeit unbesetzt. Und ein einziger Referatsleiter verantwortet kommissarisch gleich alle 6 Referate, die sich mit konkreten Kontrollen beschäftigen sollen. Das Wirtschaftsministerium bestreitet die Darstellung und betont, die Arbeitsfähigkeit des BAFA steht außer Frage. Bei all den Meldungen, die es so in den letzten Wochen aus dem Wirtschaftsministerium gab, muss man sich vielleicht tatsächlich auch eher um das Ministerium selbst Sorgen machen. Die Wirtschaftsministerin, das haben wir gelesen, möchte nun großflächig Berater einsetzen, weil sie die eigenen Abteilungen im Ministerium für nicht ausreichend qualifiziert hält. Nicht qualifiziert oder vielleicht passender, nicht bereit zur Rückwärtsrolle in die gute alte fossile Zeit. Auch dieser Gastbeitrag in der FAZ in dieser Woche, voller sachlicher Fehler. Ach, das ist ja kein Zufall, das Vorsatz. Guido Kanz, wenn du das hier hörst, zieh doch bitte endlich diese Maske runter und löse diese schmerzhaft lange Episode von Verstehen Sie Spaß auf. Wir haben es verstanden. Danke, Ende. So, und zum Schluss habe ich noch einen Text mitgebracht, der bezieht sich gar nicht auf Logistik, Nachhaltigkeit, Lieferkette, sondern auf Zukunftsangst. Und der Titel ist: Die Zukunft war schon immer scheiße. So, das ist meine Leseempfehlung zum Schluss. Ist letzte Woche erschienen ein Gastkommentar von Florenz Gaub in der Süddeutschen. Was will die Autorin uns mit dem Artikel Die Zukunft war schon immer scheiße sagen? Sie schreibt, dass Zukunftspessimismus kein Phänomen unserer Zeit ist. In den 1970ern dominierten so Atomkriegsangst, Ölkrise, gab es Bestseller über den Untergang des Planeten. In den 80ern gab es dann HIV, Rekordarbeitslosigkeit und sehr, sehr gefährliche Momente im Kalten Krieg. Selbst die vermeintlich goldenen 90er, seit 95 erklärten 85% der Amerikaner den amerikanischen Traum für tot. Die Schwarzseher lagen fast immer falsch. Laut der Autorin ist Pessimismus nicht das Problem, er ist Teil der Lösung. Die Angst vor einer unerwünschten Zukunft treibt zum Handeln an. Und eines von vielen Beispielen, die da genannt werden, die Angst vor dem Atomkrieg hat ihn letztlich verhindert. Zukunftsangst ist also, so schreibt sie, normal und menschlich und funktional. Die Frage ist also nicht, wie man sie los wird, sondern was man draus macht. Ich fand, das war ein sehr guter Text, weil er mich noch wirklich ein paar Tage nach dem Lesen beschäftigt hat. Und zwar in beide Richtungen. Einerseits irgendwie eine beruhigende Wirkung, weil dieser Strom von Scheiße, und ich habe es ja sowieso schon oft gesagt, das Wort jetzt, kann auch dabei bleiben, der Strom von Scheiße, den man jeden Tag um die Ohren bekommt, das setzt das vielleicht so ein bisschen in Perspektive. Andererseits fragt sich der Skeptiker in mir aber, ob Zukunftsangst eigentlich schon immer so ungleich verteilt war. Denn, so würde ich das heute einschätzen, bei vielen unserer anstehenden Probleme oder Dinge, über die ich mir Sorgen machen würde, da macht sich ziemlich sicher nur ein Teil der Menschen Sorgen drüber zu bestimmten Themen, also Klimawandel, Erstarken des Faschismus und so weiter. Und dann frage ich mich natürlich, ob die Beispiele, so schön sie auch sein mögen und so gut sie auch reinpassen, am Ende eigentlich mehr als gute Anekdoten sind. Weiß ich nicht. Denkt mein Kopf immer noch drüber nach. Und genau darum liest man doch, weil was im Kopf in Gang gerät. Also große Empfehlung, eine A4-Seite oder anderthalb. Gerne mal reinschauen.
Wenn ich noch einen kleinen Zusatz dazu bringen darf, wer über diesen Artikel, den ich nicht kenne, aber du hast jetzt gerade davon berichtet und ich glaube, der geht in die gleiche Richtung, dem möchte ich auch ihr Buch empfehlen von Florenz Gaub, Zukunft, weil da bespricht sie das wahrscheinlich ein bisschen expliziter, ein bisschen detailreicher. Und ich kann das nur bestätigen. Und kurzer Zusatz auch zu dem Punkt, den du jetzt gerade gemacht hast. Über Zukunft erstmal generell nachzudenken, ist ein Privileg. Das ist das, was uns Menschen erstmal per se ausmacht, jetzt verglichen zu anderen Tieren. Aber man braucht dazu auch eine Sicherheit, jetzt sowohl was monetäre Sachen halt betrifft, als aber eben auch das politische System drumherum. Man darf nicht verfolgt werden, was auch immer. Und man sagt, so ungefähr 25-30% der Menschheit sind in der Lage, in Zukunft reinzudenken, weil halt die Sicherheit gegeben ist. Das mal nur so als kleiner Hinweis.
Timo, wer hat denn schon Zeit, Bücher zu lesen? Ist doch nicht jeder immer im Urlaub, so wie du. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Für nächste Woche steht schon ein neues Interview auf dem Programm. Fertig programmiert, am Dienstag erscheint's. Spannendes Thema. Wir verraten aber noch nicht was. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.